Zwölftes Kapitel. Der Wilde wollte nicht öffnen. Siegmund musste durch die verschlossene Tür schreien. »Alle sind schon da und warten auf Sie!«
»Lassen Sie sie warten«, kam es undeutlich zurück.
»Aber Michel, Sie wissen doch genau, wie schwer war es, jemanden zu überreden, wenn man dabei aus Leibeskräfte brüllen musste, dass ich die Leute eigens eingeladen habe, damit die Sie kennenlernen.«
»Dann hätten Sie mich vorher fragen sollen, ob ich die Leute kennenlernen will.«
»Sie sind doch sonst immer gekommen, Michel. Eben deswegen komme ich nicht mehr.« »Mir zuliebe«, brüllte Siegmund schmeichelnd, »wollen Sie nicht mir zuliebe kommen? Nein.« »Ist das Ihr Ernst?«
»Ja.«
»Aber was soll ich jetzt nur tun?« jammerte Siegmund verzweifelt.
»Zum Teufel gehen«, schrie die Stimme wütend zurück.
»Aber der Erzchormeister von Köln ist heute Abend persönlich erschienen«, Siegmund weinte fast.
»Ah ja, Tagwa!«
Nur auf Zunyi konnte der Wilde seinen Gefühlen gegen den Erzchormeister gebührend Ausdruck verleihen.
»Ani«, setzte er nach einiger Überlegung hinzu und dann noch mit wildem Spott, »sonst Eso Zena!«
Er spuckte auf den Boden, wie Poppe es getan hätte. Zuletzt blieb Siegmund nichts anderes übrig, als zerknirscht in seine Wohnung zurückzukehren und seinen ungeduldigen Gästen zu erklären, dass der Wilde an diesem Abend nicht erscheinen werde. Allgemeine Entrüstung. Die Männer waren wütend, weil sie sich hatten hinreißen lassen, zu dieser Null, diesem anrüchigen Ketzer höflich zu sein. Je höher ihre Stellung in der Hierarchie, desto tiefer der Groll. »Und das mir!« »Das mir«, wiederholte der Erzchormeister immer wieder, »mir!« Den Damen wurde zu ihrer Entrüstung klar, dass sie sich durch Vorspiegelungen hatten herumkriegen lassen und dass von einem kleinen Unhold, dem man versehentlich Alkohol in die Flasche geschüttet hatte, einem Kerl, der aussah wie ein Gamma-Minus, es war unerhört. Und sie sagten das auch, sagten es immer lauter. Die Oberlehrerin von Pforta wurde besonders ätzend. Nur Lenina sagte nichts. Blass, die Augen von ungewohnter Schwermut umwölkt, saß sie in einer Ecke, von den aufgeregten Gästen durch ein Gefühl getrennt, das jene nicht teilten. Mit seltsam ängstlicher Vorfreude war sie auf dieser Abendgesellschaft erschienen. Wenige Minuten noch, hatte sie sich beim Betreten des Raumes gesagt, dann werde ich ihn sehen, mit ihm sprechen und ihm sagen, mit diesem festen Entschluss war sie gekommen, dass ich ihn lieb habe, lieber als sonst wen auf der Welt. Und dann wird er vielleicht sagen, was wird er sagen? Das Blut war ihr in die Wangen gestiegen. Warum war er gestern Abend nach dem Fühlkino so seltsam, so merkwürdig? Ich weiß doch ganz genau, dass er mich recht gut leiden kann. Ganz genau. In diesem Augenblick eröffnete Siegmund der Gesellschaft, dass der Wilde nicht kommen werde. Lenina fühlte sich plötzlich allen Empfindungen ausgeliefert, die man sonst nur am Anfang einer Behandlung mit dem Ersatz für tolle Leidenschaft durchlebte. Grauenhafter Leere, atemberaubender Angst, Übelkeit. Ihr Herzschlag setzte aus. »Vielleicht, weil er mich nicht mag«, sagte sie sich, und sogleich wurde diese Vermutung zu unumstößlicher Gewissheit. Michel kam nicht, weil er sie nicht mochte. Weil er sie nicht mochte.
»Na, das ist denn doch stark«, sagte die Oberlehrerin von Pforta zum Krematoriums- und Phosphor-Wiedergewinnungsdirektor.
»Wenn ich bedenke, dass ich mich tatsächlich von ihm...« »Ja«, hörte man Stini Braun sagen, »das mit dem Alkoholgehalt ist ganz bestimmt wahr. Eine Bekannte von mir hat eine Bekannte, die damals gerade im Embryonendepot arbeitete, und die erzählte meiner Bekannten, und meine Bekannte erzählte mir, unverzeihlich, wirklich unverzeihlich«, sagte Henry Peppler teilnahmsvoll zum Erzchormeister, »es wird Sie interessieren, dass unser ehemaliger Direktor nahe daran war, ihn nach Island zu verschicken.« Von jedem dieser Worte durchbohrt, entwich dem von Siegmunds seligem Selbstvertrauen prallen Ballon die Füllung aus tausend Wunden. Bleich und verstört, aufgeregt und elend, ging er von einem Gast zum anderen, stammelte unzusammenhängende Entschuldigungen, beteuerte jedem, der Wilde werde nächstes Mal bestimmt erscheinen und bat, doch sitzen zu bleiben und ein Karotinbrötchen, ein Schnittchen Vitaminpastete oder ein Glas Champagnerroll zu nehmen. Man aß ordentlich, ohne ihn weiter zu beachten. Man trank und sagte ihm Grobheiten ins Gesicht oder sprach hinter seinem Rücken laut und beleidigend über ihn, als wäre er gar nicht anwesend. »Und nun, meine teuren Freunde«, sagte der Erzchormeister von Köln mit der schönen, klangvollen Stimme, mit der er die Vortagsfeiern leitete, »nun, meine Freunde, dürfte es wohl an der Zeit sein«, er erhob sich, stellte sein Glas ab, fegte von seiner violetten Viskoseweste die Krümel eines ansehnlichen Imbisses und schritt zur Tür. Sigmund schoss auf ihn zu und stellte sich ihm in den Weg. »Sie wollen wirklich schon gehen, Eminenz? Es ist doch noch sehr früh. Ich hoffte, Sie würden...« Ach, was hatte er nicht alles erhofft, als Lenina ihm anvertraute, der Erzchormeister werde seiner Einladung Folge leisten, wenn er sie an ihn richte. »Ein äußerst netter Mann, das kannst du mir glauben.« Und sie hatte Sigmund den kleinen Zipverschluss in Form eines goldenen T gezeigt, den ihr der Erzchormeister zur Erinnerung an das Wochenende, das sie in der Erzchormeisterei verbrachte, geschenkt hatte. »Seine Eminenz, der Erzchormeister von Köln und der Herr Wilde, haben ihr Erscheinen zugesagt.« Auf allen Einladungskarten hatte Sigmund seinen Triumph in die Welt hinaus besaunt. Aber dem Wilden hatte gerade an diesem Abend beliebt, sich in sein Zimmer einzuschließen und Hani zu brüllen. Ja, sogar, zum Glück verstand Sigmund kein Sun Yi, Sons Eso Zena, was die Krönung seiner ganzen Laufbahn hätte sein sollen, war für Sigmund zur tiefsten Demütigung geworden. »Ich hoffte so sehr«, stammelte er noch einmal und sah beschwörend und angstvoll zu dem hohen Würdenträger auf. »Mein junger Freund«, sagte der Erzchormeister laut und mit feierlicher Strenge, schlagartig wurde es still, »nehmen Sie einen Rat von mir.« Er schüttelte drohend den Finger, »bevor es zu spät ist, einen guten Rat.« Er sprach jetzt mit Grabesstimme, »bessern Sie sich, mein junger Freund, bessern Sie sich.« Er schlug ein T über ihn und wandte sich zum Gehen. »Lenina, mein Schatz«, rief er in völlig verändertem Ton, »komm mit!« Gehorsam, doch ohne zu lächeln und für die hohe Ehre ganz unempfänglich, verließ Lenina wenig begeistert mit ihm das Zimmer. Die anderen Gäste folgten in ehrerbietigem Abstand. Der Letzte schlug die Tür zu. Sigmund war allein. Durchbohrt und zusammengeschrumpft, sank er auf einen Stuhl, schlug die Hände vors Gesicht und begann zu weinen. Aber ein paar Minuten später besann er sich eines Besseren und nahm 4 Soma-Tabletten. Droben in seinem Zimmer las der Wilde Romeo und Julia. Lenina und der Erzchormeister stiegen auf dem Dach der Singhalle aus. »Etwas rascher, meine teure Freundin. Lenina, wollte ich sagen«, rief der Erzchormeister ungeduldig vor der Aufzugstür. Lenina, die einen Augenblick verweilt hatte, um den Mond zu betrachten, schlug die Augen nieder und eilte über das Dach zu ihm. »Neue Theorie der Biologie«, hieß die Abhandlung, die Mustafa Mannesmann soeben zu Ende gelesen hatte. Mit nachdenklich gerunzelter Stirn saß er eine Weile, dann nahm er den Stift und schrieb schräg auf das Titelblatt: »Die mathematische Behandlung des Begriffs der Zweckbestimmtheit durch den Verfasser ist neu und scharfsinnig. Die Schlüsse aber, zu denen er kommt, sind ketzerisch und, soweit sie die bestehende Gesellschaftsordnung betreffen, gefährlich und möglicherweise zerstörerisch. Zur Veröffentlichung nicht freigegeben.« Diese Worte unterstrich er. »Der Verfasser ist im Auge zu behalten. Seine Versetzung in die Station für Meeresbiologie auf St. Helena könnte erforderlich werden.« Schade, dachte er, während er unterschrieb. Es war ein Meisterwerk. Aber wenn man erst einmal Erklärungen zum Thema der Zweckbestimmung zuließ, ja, dann waren die Folgen nicht absehbar. Solche Gedanken untergruben nur zu schnell die Normung der weniger gefestigten Geister innerhalb der höheren Kasten. Sie raubten ihnen den Glauben an das Glück als das höchste Gut und lehrten sie stattdessen den Glauben an ein Ziel, das irgendwo jenseits, irgendwo außerhalb des gegenwärtigen menschlichen Bereichs lag. Solche Irrlehren führten dahin, den Sinn des Daseins nicht in der Erhaltung des Wohlbefindens zu sehen, sondern in der Vertiefung und Verfeinerung der Erkenntnis, der Vermehrung des Wissens. Vielleicht, überlegte der Aufsichtsrat, sogar ein wahrer Glaube, aber unter den derzeitigen Verhältnissen unzulässig. Er nahm noch einmal den Stift und zog unter die Worte »Zur Veröffentlichung nicht freigegeben« einen zweiten Strich, dicker und schwärzer noch als der erste. Dann seufzte er, »Wie glücklich könnte man sein, wenn man nicht an das Glück denken müsste.« Mit geschlossenen Augen und vor Verzückung strahlendem Gesicht deklamierte Michel leise ins Leere, »O, sie nur lehrt, den Kerzen hell zu glühen. Wie in dem Ohr des Mohren ein Rubin, so hängt der holden Schönheit an den Wangen der Nacht, zu hoch, zu himmlisch dem Verlangen. Das goldene Tee lag schimmernd auf Leninas Brust.« Neckisch zog der Erzkurmeister daran und spielte damit. »Ich glaube«, sagte Lenina nach einem langen Schweigen, »ich sollte lieber 2 Gramm Soma nehmen.« Unterdessen schlief Sigmund fest und lächelte aus dem nur ihm zugänglichen Paradies seiner Träume. Lächelte, lächelte. Aber unerbittlich rückte alle 30 Sekunden der Zeiger der elektrischen Uhr über seinem Bett mit kaum merklichem Klicken vor. Klick, 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 klick. Es war Morgen. Sigmund befand sich wieder im Jammer von Raum und Zeit. Gedrücktester Stimmung flog er im Lufttaxi zu seiner Arbeit in der Normzentrale. Der Erfolgsrausch hatte sich verflüchtigt. Er war ernüchtert und sein früheres Ich hatte wieder Besitz von ihm ergriffen. Verglichen mit dem Ballon der vergangenen Woche war das frühere Ich noch nie um so viel schwerer als die Umgebung gewesen. Unerwartet zeigte sich der Wilde dem geschrumpften Sigmund gegenüber sehr teilnahmsvoll. »Jetzt sind Sie wieder fast so, wie Sie in Malpais waren«, sagte er, als Sigmund ihm sein Leid klagte. »Erinnern Sie sich an unser erstes Gespräch vor der Hütte? Jetzt sind Sie wieder so wie damals. Weil ich wieder unglücklich bin, das ist der Grund. Nun, ich wäre lieber unglücklich, als dies unechte, gleisnerische Glück mein eigen zu nennen, dessen Sie sich hier erfreuen.« »Das ist ja reizend«, erwiderte Sigmund bitter. »Dabei sind doch Sie an allem schuld. Weigern sich, zu meiner Gesellschaft zu kommen und bringen alle Welt gegen mich auf.« Er wusste, dass dies eine unsinnige Behauptung war, und er gestand erst innerlich, dann endlich laut ein, dass alles wahr sei, was der Wilde jetzt über die Nichtswürdigkeit von Freunden sagte, die sich wegen eines so geringfügigen Anlasses in Feinde und Verfolger verwandelten. Aber obwohl er das wusste und es zugab, obwohl der Beistand und die Zuneigung des Freundes sein einziger Trost waren, nährte Sigmund verstockt neben seinem aufrichtigen Kummer einen heimlichen Groll gegen den Wilden und erwog einen kleinen Rachefeldzug gegen ihn. Dem Erzkurmeister zu grollen hatte keinen Sinn. Sich an dem Obereinfüller oder dem Prädestinationsassistenten rächen zu wollen, war aussichtslos. Als Opfer besaß der Wilde in Sigmunds Augen einen ungeheuren Vorteil vor den anderen. Er war zu packen. Zu den Hauptaufgaben eines Freundes gehört es, in gemäßigter, symbolischer Form alles zu erdulden, was wir unseren Feinden antun möchten, aber nicht können. Sigmunds zweiter Opferfreund war Helmholtz. Als er ihn nach seiner Niederlage um die frühere Freundschaft bat, die er in den Tagen des Ruhms nicht des Bewahrens wert gefunden hatte, war Helmholtz bereit, sie ihm wieder zu schenken, ohne Vorwurf, ohne Kommentar, als hätte er vergessen, dass sie je entzweit gewesen waren. Sigmund war gerührt, aber zugleich auch gedemütigt von dieser Seelengröße, die umso ungewöhnlicher und daher umso demütigender war, als sie nicht dem Soma, sondern Helmholtzens Charakter zuzuschreiben war. Es war ein Alltags-Helmholtz, der vergaß und vergab, nicht ein Sommerferien-Helmholtz. Sigmund war entsprechend dankbar, denn es war ein großer Trost, den Freund wieder zu haben, aber er war auch entsprechend verstimmt, und es wäre ihm eine Wonne gewesen, sich an Helmholtz für dessen Edelmut irgendwie zu rächen. Bei ihrem ersten Zusammentreffen nach dem Zwist schüttete ihm Sigmund sein Herz aus und ließ sich trösten. Erst ein paar Tage später erfuhr er zu seiner Überraschung und nicht ohne einen Anflug von Scham, dass nicht er allein Schwierigkeiten hatte. Auch Helmholtz war mit der Obrigkeit in Konflikt geraten. »Anlass sind ein paar Verse«, erklärte er. »Ich habe, wie gewöhnlich für Fortgeschrittene im 6. Semester, über Gefühlsmechanik gelesen. 12 Vorlesungen. Die 7. geht über Verse. Über die Verwendung gebundener Rede in ethischer Propaganda und Moralreklame«, lautete der Titel. Ich erläutere meine Vorlesung immer mit einer Menge Beispielen aus der Praxis. Diesmal beschloss ich, Ihnen eines aus meiner eigenen Werkstatt vorzusetzen. Heller Wahnsinn natürlich, aber ich konnte es nicht lassen. Ich war neugierig zu sehen, wie Sie darauf reagierten. Außerdem, setzte er ernster hinzu, wollte ich ein bisschen Propaganda treiben und versuchen, in Ihnen dieselben Gefühle hervorzurufen, die ich beim Schreiben hatte. Nun lieber fort, er lachte wieder, gab das einen Aufruhr? Der Chef ließ mich kommen und drohte mir mit sofortiger Entlassung. Ich bin ein Gezeichneter. Wovon handeln deine Verse? Von der Einsamkeit. Sigmund zog die Brauen hoch. Wenn du willst, sage ich sie dir her. Und Helmholtz begann. Gestriges Komitee, Trommel geborsten stumm, Großstadt um Mitternacht, Flöten im Vakuum, stehende Dynamos, Lippen, Gesichter im Schlaf, Stille und Stullen Papier, wo sich die Menge traf. Jeglichem Schweigen enttönt's, weint laut oder leis, spricht, wem gehört sie wohl, Stimme, die ich nicht weiß. Abwesend Lippenpaar, Brüste und gut gebaut Hüften samt Zubehör, ferne und doch vertraut, werden allmählich Gestalt, wessen Gestalt? Und gemacht aus welch vertracktem Stoff? Dass selbst der leeren Nacht etwas, das gar nicht ist, Greifbarkeit, Leid und Zweck, während Genuss und Genoss Schatten nur scheinen und Dreck. Nun, also das gab ich Ihnen als Beispiel, und Sie verpetzten mich beim Chef. Das wundert mich nicht, meinte Sigmund. Es ist doch glatt gegen Ihre ganze Schlafschulweisheit. Vergiss nicht, Sie sind mindestens 250.000 Mal vor Einsamkeit gewarnt worden. Ich weiß, aber ich wollte die Wirkung sehen. Nun, jetzt hast du sie gesehen. Helmholtz lachte nur. Mir ist, sagte er nach einer Pause, als beginne ich erst jetzt etwas zu finden, worüber ich schreiben kann. Als wäre ich endlich so weit, die Kraft, die ich in mir fühle, diese überschüssige, schlummernde Kraft zu verwerten. Irgendetwas scheint über mich gekommen zu sein. Trotz aller Misshelligkeiten erschien er, Sigmund, restlos glücklich. Helmholtz und der Wilde waren sogleich die besten Freunde geworden, so innige, dass Sigmund von Eifersucht geplagt wurde. In all den vergangenen Wochen war er mit dem Wilden nie so vertraut geworden, wie Helmholtz es vom ersten Augenblick an war. Wenn er die beiden beobachtete, ihren Gesprächen zuhörte, ertappte er sich manchmal bei dem grollenden Wunsch, sie nie miteinander bekannt gemacht zu haben. Er schämte sich seiner Eifersucht und versuchte sich teils durch Willensanstrengung, teils durch Soma davon zu befreien. Die Willensanstrengung war jedoch nicht sehr erfolgreich und die Soma-Ferien dauerten naturgemäß nicht ewig. Das verhasste Gefühl kehrte immer wieder. Bei der dritten Begegnung trug Helmholtz dem Wilden seine Verse über Einsamkeit vor. »Was halten Sie davon?« fragte er. Der Wilde schüttelte den Kopf. »Hören Sie sich dagegen einmal Folgendes an«, erwiderte er, schloss die Lade auf, in der er das von den Mäusen beknabberte Buch aufbewahrte, schlug es auf und las: »Lasst des Vogels lauten Sang auf Arabiens Baum allein Herold und Posaune sein.« Helmholtz lauschte mit wachsender Erregung. Bei Arabiens Baum gab es ihm einen Ruck. Bei ahnendem Geschrei lächelte er freudig überrascht. Bei allen Raubgeflügels Schar stieg ihm das Blut in die Wangen, aber bei Sterbeklänge erblasste er und erbebte von einem nie gekannten Gefühl. Der Wilde las weiter. »Eigentum. Sie hatten keins oder hatten es zusammen. Einen Geist in zwei Namen nenn ich weder zwei noch eins. Die Vernunft in sich entzweit sah im Tode selbst die beiden doch nicht voneinander scheiden.«
»Rutschi putschi, rutschi putschi«, unterbrach Siegmund laut und hässlich lachend die Rezitation. »Genau wie eine Eintrachtsandachtshymne.«
Er rächte sich an den beiden Freunden, weil sie einander lieber hatten als ihn. Diese kleine Rache gönnte er sich noch oft während der nächsten Zusammenkünfte. Sie war einfach, und weil nichts den Wilden und Helmholtz so schmerzte, als ihren geliebten Verskristall beschmutzt und zertrümmert zu sehen, auch höchst wirksam. Endlich drohte Helmholtz, ihn beim Kragen zu nehmen und hinauszuwerfen, wenn er nochmals zu unterbrechen wagte. Und doch war, seltsam genug, Helmholtz selbst der Urheber der nächsten und allerschändlichsten Unterbrechung. Der Wilde las aus Romeo und Julia vor. Und weil er dabei sich selbst als Romeo und Lenina als Julia sah, las er von tiefster Leidenschaft bewegt. Helmholtz hörte die erste Begegnung der Liebenden stutzend, aber mit Interesse an. Die Poesie der Gartenszene entzückte ihn. Über die Empfindungen jedoch, die darin vorkamen, musste er lächeln. Sich wegen des Beisammenseins mit einem Mädchen so aufzuregen, war doch recht lächerlich. Aber im Einzelnen betrachtet, Wort für Wort, gewiss eine erstklassige gefühlstechnische Leistung. »Gegen diesen alten Knasterbart«, sagte er, »sind unsere tüchtigsten Propaganda-Ingenieure die reinsten Stümper.« Der Wilde lächelte triumphierend und las weiter. Eine Zeit lang ging alles ganz gut, bis zur Schlussszene des dritten Aktes, in der Capulet und seine Gattin ihrer Tochter Julia zusetzen, den Grafen Paris zu heiraten. Helmholtz war während der ganzen Szene unruhig gewesen, aber als der Wilde pathetisch vorlas, wie Julia ausruft: »Und wohnt kein Mitleid droben in den Wolken, das in die Tiefe meines Jammers schaut? O süße Mutter, stoß mich doch nicht weg. Nur einen Monat, eine Woche Frist, wo nicht, bereite mir das Hochzeitsbette in jener düstern Gruft, wo Tybalt liegt.« Da konnte Helmholtz sich nicht beherrschen und brach in brüllendes Gelächter aus. Vater und Mutter, schon an sich eine groteske Obszönität, die ihrer Tochter einen Mann aufzwangen, den sie nicht haben wollte. Und die dumme Gans sagte nicht rundheraus, dass sie jedenfalls für den Augenblick einen anderen habe, den sie besser fände. Die zotige Unsinnigkeit der Szene war unwiderstehlich komisch. Heldenhaft hatte er es zu Wege gebracht, seine aufsteigende Lachlust zu unterdrücken. Aber »süße Mutter« vom Wilden in tremulierenden Angsttönen deklamiert und der Hinweis auf Tybald, der tot und anscheinend nicht verbrannt war und seinen Phosphor in einer düsteren Gruft vergeudete, das war zu viel für ihn. Er lachte und lachte, bis ihm die Tränen über die Wangen kollerten, hemmungslos, indes der Wilde ihn über das Buch hinweg blass und außer sich ansah. Als das Gelächter anhielt, klappte er den Band entrüstet zu, erhob sich und verschloss ihn in der Lade wie einer, der seine Perlen den Säuen wieder wegnimmt. »Immerhin«, sagte Helmholtz, nachdem er genügend verschnauft hatte, um sich zu entschuldigen und der Wilde so weit besänftigt war, dass er den Erklärungen zuhörte, »immerhin weiß ich recht gut, dass man dergleichen lächerliche, verrückte Situationen braucht, um wirklich gut schreiben zu können. Wie brachte es der alte Knasterbart zu Wege, ein so hervorragender Propagandatechniker zu sein? Weil es für ihn so viel Tolles, Herzzerreißendes gab, worüber er sich aufregen konnte. Man muss verwundet und verstört sein, damit einem die wirklich guten Röntgenstrahlen gleich durchdringenden Worte einfallen. Aber Vater und Mutter«, er schüttelte den Kopf, »verlangen Sie wirklich von mir, dass ich ernst bleibe, wenn von Vater und Mutter die Rede ist? Und wen regt es schon auf, ob einer ein Mädchen hat oder nicht?« Der Wilde zuckte zusammen, aber Helmholtz starrte nachdenklich zu Boden und bemerkte es nicht. »Nein, so geht das nicht. Wir brauchen Wahnsinn und Heftigkeit von anderer Art. Aber von welcher? Und wo findet man sie?« Helmholtz schwieg. »Ich weiß es nicht«, sagte er endlich kopfschüttelnd. »Ich weiß es wirklich nicht.«